Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder einen spannenden Interviewgast, den wir zu seinem Lebensweg so ein wenig befragen wollen, wie er da hingekommen ist, wo er da heute ist. Bevor wir das allerdings machen, begrüße ich hier erstmal mal meinen lieben Mitstreiter an meiner virtuellen Seite. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, danke, gut. Hallo Marc, hallo Kim. Unser heutiger Gast, ich formuliere das jetzt mal so ein bisschen flapsig, wehrt sich mit Händen und Füßen gegen das Gerichtsgebiet Datenschutz, verliert diesen Kampf aber sehr häufig. Er ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Schulte Rechtsanwälte in Frankfurt. Schwerpunktmäßig ist er im Kartellrecht beheimatet. Allerdings ist er auch Co-Host des Podcasts Rechtsanwalter und Lebenskünstler. Und als solcher kommt er regelmäßig mit den Themen Datenschutz, IT-Sicherheit, KI und so weiter in Berührung. Gerade deshalb interessiert uns natürlich sein Blick auf diesen Bereich und letztendlich auch sein Werdegang. Wir besprechen das jetzt alles mit ihm und fragen ihn vor allem danach, wieso er auf die schiefe Bahn Richtung Kartellrecht geraten konnte. Zum Glück ist er inzwischen im Bereich Data, Digital und Governance gelandet. Damit herzlich willkommen, Dr. Kim Manuel Künstler.
Hallo, schönen guten Tag und ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass es endlich klappt und ich freue mich drauf.
Ja, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, um uns hier so ein bisschen was aus deinem Lebensweg zu erzählen. Wir fangen ja immer so ein bisschen mit dem Thema an. Irgendwann hatte der junge Kim dann mal sein Zeugnis der Reife in der Hand. Eben stand also die ganze Welt offen. Warum ist es ausgerechnet Jura geworden?
Ja, ist bei mir tatsächlich schon sehr früh klar gewesen, dass ich Jura studieren will. Also ich vermute mal so 6. Klasse. Es war so, dass regelmäßig entweder im Deutschunterricht oder auch mal im Geschichtsunterricht so Gerichtsverhandlungen gespielt wurden, entweder anhand einer Lektüre, die man gerade gelesen hat. Ja, ich meine, im Deutschunterricht war es anhand des Liedes Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Ja, und dann war der Fuchs auf der Anklagebank und die Frage, ist es eigentlich okay, dass Menschen den Fuchs dafür anklagen, dass er eine Gans stiehlt? Ja.
Philosophisch.
Und in gewisser Weise, ja. Ich meine, es ist natürlich auch immer eine schöne Möglichkeit für Lehrer, mal so eine Meta zu machen. Ne? Also da kriegt man natürlich Unterrichtsstunden voll. Aber es war in der Tat auch ganz spannend und ich wollte bei solchen Sachen ich wollte immer eine aktive Rolle spielen. Ne? Ich war immer so ein Theater AG und so Themen früher und habe dann da auch gerne tatsächlich die Position des Verteidigers dann eingenommen und ich fand es ganz spannend. Ich fand damals schon faszinierend, wie man Argumente austauscht, wie man im Grunde ja auch, wenn man so möchte, Kämpfe ausficht, aber mit Worten. Ja. Und die Möglichkeiten, die man als Mensch hat, mit Worten andere zu überzeugen oder zumindest in ihrer Position vielleicht ein bisschen zu erschüttern, dass sie darüber nachdenken, was man ihnen mitteilt. Ja. Das finde ich bis heute einfach einen faszinierenden Aspekt unseres Berufs. Ja. Also es war immer klar für mich, dass ich was mit Sprache machen möchte, welche Sprache einfach sehr gehaltvoll finde und sehr wirkmächtig, ja, wenn man sie richtig einsetzt. Und was mir, und da gibt es ja nun mal einige Berufsbereiche oder auch Studienfächer, an die man da denken könnte, sicherlich. Ja, Politik. Sind wir Juristen, ja, Philosophie, was auch immer, ja, Geschichte, wie auch immer, also Germanistik, da gibt es so unendlich viele sogenannte Laberfächer, wie sie ja dann auch bezeichnet werden. Was mir aber an der Juristerei immer gut gefallen hat, ist, dass es ein Ergebnis gibt. Es entscheidet dann jemand. Ja? Mhm. Also es ist natürlich unterkomplex, aber wenn man es mit der Philosophie vergleicht, die endet ja nicht. Ne? Mhm. Es geht ja immer weiter und dann so. Was sicherlich auch seinen Reiz hat, aber ich finde es einfach schön, dass Jura so eine Mischung ist aus viel Reden, aber auch ein Ergebnissport am Ende. Ja. Und das hat mich damals schon als jungen Schüler fasziniert und dann auch im Grunde nie losgelassen. War auch eigentlich immer klar, dass ich das machen werde. Also ich hatte auch nicht groß zu überlegen.
Ja. Familiär bist du dann nicht vorbelastet, dass irgendwie viele Juristen in deiner Familie sind oder der Vater, die Mutter?
Nein, ich bin quasi Erstgeneration Akademiker. Migrations-Einwanderungshintergrund und ja.
Okay, gut. Und warum bist du dann letztendlich, greife jetzt ein bisschen vor, aber warum bist du dann letztendlich in die Anwaltschaft gekommen? Hättest ja auch, oder hättest ja auch, insbesondere hättest ja Strafverteidiger machen können, wenn es um Leute verteidigen geht, etc. Oder vielleicht sogar Richter, war das mal vielleicht eine Option, die dir kam? Weil da hättest du dann ja aktiv auch wirklich entscheiden können.
Richter habe ich tatsächlich nie so sehr in Betracht gezogen. Wenn du mich jetzt nach den Gründen fragst,
ich verdiene zu wenig,
hier gar nicht so. Ach, weiß ich gar nicht. Nee, das war für mich ganz, ganz lange gar nicht maßgeblich. Ich wusste auch gar nicht, das klingt jetzt nach Kokettieren, aber ich wusste auch ganz lange gar nichts von Großkanzleien und so weiter. Das war tatsächlich so, also jetzt muss ich ein bisschen einen Einschub machen gleich, damit, weil ich finde, das Thema Verdienen ist ja auch interessant, ja, also gerade auch in der Juristerei, ne? Aber ich habe in Heidelberg studiert und damals zumindest, weiß nicht, wie es heute dort aussieht, da waren die Großkanzleien nicht besonders präsent. Mhm. Ja. Und ich kannte die auch nicht, ich hätte die auch keine einzige mit Namen nennen können. Es war so, dass ich nach der mündlichen Prüfung im ersten hat mich mein Professor aus dem Schwerpunktbereich Binnenmarktrecht, ja, können wir vielleicht später auch noch drauf, wie ich auf die schiefe Bank Katerreich gekommen bin, hat mich gefragt, ob ich bei ihm promovieren möchte. Mhm. Dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, aber für mich war immer klar, ich muss nebenher arbeiten. Ja. Mhm. Und ein Kommilitone, der einen ähnlichen Weg dann gegangen ist, hat gesagt, ja, er wird bei einer Großkanzlei anfangen, weil die zahlen am Tag für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter damals schon eine absurde Summe. Ja. Und ich gesagt, okay, spannend. Und dann habe ich mir das mal angesehen und habe wirklich auf blöd einfach Großkanzlei gegoogelt, ja, und dann kamen da so ein paar illustre Namen raus und habe ich mich da beworben und hatte natürlich auch dann das Glück, die Noten zu haben, dass man da direkt quasi ohne große Fragen Angebote bekam. Mhm. Und das war dann auch so mein Erstkontakt mit Großkanzleien. Mhm. Und ja.
Also parallel zum Studium quasi dann da.
Promotionsbegleitend, genau. Ich habe so 2 bis 3 Tage, also ich habe 2 Jahre an meiner Doktorarbeit geschrieben und ja, halbtags gearbeitet, im ersten Jahr in der Großkanzlei als Wismit und im zweiten Jahr am Lehrstuhl in Köln. Und ja, das war auch interessant, hat man auch viel gelernt. Und da habe ich in Betracht gezogen, durchaus auch eine akademische Karriere zu machen. Aber das war mir dann ging es auch um Familienplanung damals und so. Und das war mir zu unsicher, wo bin ich heute, wo bin ich morgen. Ja, für uns war dann klar mit der Familienplanung, dass es mehr wieder Richtung Heimat geht, Rhein-Neckar-Region. Es ist dann Rhein-Main geworden, aber das ist nah genug, sage ich mal, an meinen Eltern, an den Eltern meiner Frau. Und das war für die Familiengründung dann nochmal ein wichtiger Aspekt.
Jetzt sind wir schon im zeitlichen ein bisschen weiter nach vorne gehüpft. Alles super, aber lass mal kurz nochmal zurückgehen. Ja. Jetzt kommst du von der Uni, von der Schule, du hast dein Abitur und du sitzt jetzt da quasi so die ersten 2, 3 Semester in so einem Jurastudium. Ich habe ja nicht Jura studiert, aber ich habe es jetzt hier im Rahmen dieser Interviews schon von vielen gehört, dass sie gesagt haben, boah, so nach dem 2., 3. Semester, eigentlich wollte ich es wieder hinschmeißen, weil war das ein Elend. Wie war denn das für dich? Fiel dir das leicht? War das für dich angenehme Zeit?
Also am Anfang war ich ein bisschen nervös, also so nach dem Motto, gehört man hier dazu, bin ich hier richtig, ja. Ich hatte das Glück, in der ersten Strafrechtsarbeit habe ich ziemlich gute Punktzahl erreicht. Und es war dann für mich so, okay, ich habe es verdient, hier zu sein, es gibt einen Grund, dass ich hier bin. Ich muss sagen, ich habe ein relativ schlechtes Abi gemacht und deswegen war immer so ein bisschen so eine Imposter-Syndrom-Frage, ist es eigentlich korrekt, dass ich da in Heidelberg Jura studieren darf? So, und dann fühlte ich mich aber da angekommen und auch dachte, ich habe mir meinen Platz verdient. Und ich fand das Jurastudium gerade im Vergleich zur Schule unheimlich befreiend. Mhm. Ich weiß nicht, wie es heute in Heidelberg ist, aber damals, da gab es am Anfang ein Vorlesungsverzeichnis. Ja. Es gab quasi keine Pflichtveranstaltung. Mhm. Und dann hieß es, so, du bist jetzt Student der Rechtswissenschaften, mach was draus. Ja. Ja. Und ich fand das unheimlich befreiend. Ich bin dann auch im zweiten Semester in die Urheberrechtsvorlesung gegangen, obwohl die empfohlen war für 6. Semester, weil ich gesagt habe, ich finde das Thema irgendwie interessant, ja, höre ich mir mal an. Ich bin letztendlich nicht dort gelandet, aber war eine super interessante Vorlesung. Ja. Mhm. Also ich meine, ich weiß, dass man das häufig gerade in dem Lebensabschnitt nicht so sieht, aber was man da teilweise für eine Ausbildung bekommt, für quasi kein Geld, ja, das ist schon, das darf man eigentlich nicht für zu selbstverständlich nehmen. Mhm. Also für mich war das eine Befreiung, dass ich nicht mehr in so einem verschulten System war. Mhm. Und ich war mir absolut sicher, das ist das Richtige für mich. Und nee, hatte da auch keine Zweifel. Ich hatte ein bisschen überlegt, ob ich nach 2 Jahren Studium in Heidelberg in eine größere Stadt wechsle, weil Heidelberg ist sehr schön, ich komme ja auch daher, ist aber relativ klein. Irgendwann hat man das Gefühl, man hat alles und jeden schon mal gesehen. Mhm. Ich bin aber nach 2 Jahren dann für ein Jahr nach Barcelona. Mhm. Als ich zurückgekommen bin, Erasmus, ja. Mhm. Ja, bin ich, ja, dann waren wir doch wieder froh, in Heidelberg zu sein. Ja.
Also ein Studentenaustauschprogramm, Erasmus, ne, für diejenigen, die es nicht kennen.
Ja.
Und da bist du dann ein Jahr nach Barcelona. Und warum dann hast du schon, man muss ja dann auch so ein bisschen Spanisch oder Katalanisch in dem Fall dann sprechen. Hast du da schon Vorkenntnisse oder hast du dich dann hingesetzt und gezielt darauf dann die Fremdsprache gebüffelt?
Ich bin so alt, ich bin alt genug, dass ich noch ja Wehrersatzdienst leisten musste, um eben nicht zur Bundeswehr zu gehen. Und den habe ich bei der Arbeiterwohlfahrt in Mannheim in so einem Mutter-Kind-Heim gemacht, so als Hausmeister, Nachtwächter, was man dann eben so macht. Und in dem Kontext hatte ich eben auch gesehen, dass es Bezuschussungen gibt für Fortbildungen. Mhm. Und dann habe ich an der Volkshochschule Mannheim einen Spanischkurs belegt, weil ich mir dachte, warum nicht? Ich hatte ja Zeit. Ich war ja gewohnt, ein bisschen so zu lernen und so weiter. Ne? Man sitzt dann ja natürlich auch viel rum, gerade wenn man diese Nachtdienste hat. Und dann habe ich Spanisch gelernt. Ja. Und später dachte ich mir dann, gut, jetzt hast du es gelernt. Jetzt kannst du auch was draus machen. Du weißt zu Recht darauf hin, dass Barcelona in Katalonien liegt und die Katalanen sehr viel Wert auf ihre Kultur und auch ihre Sprache legen. Und das Katalanische ist ja von dem Spanischen, also Kastilianisch ja eigentlich, genauso weit weg wie das Portugiesische von dem Spanisch. Ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen so wie das Niederländische zum Deutschen oder so. Ne? Also kann man es vergleichen. Also es ist nicht so, dass die fließend miteinander kommunizieren können in den beiden Sprachen. Ist aber trotzdem eine romanische Sprache. Ja. Und das Studienangebot dort an der Uni, an der ich war 50-50. Ich habe mir aber dann sogar katalanisches Zivilrecht angehört, weil die Katalanen oder die autonomen Regionen in Spanien haben ihr eigenes Zivilrecht, zum Beispiel ihr eigenes Eherecht. Ja, und das war sehr spannend. Und ja, die haben das natürlich geliebt, dass ich als Erasmus-Student mich da ins katalanische Zivilrecht setze. Und das war sehr schön da, ja, sehr ja, entgegenkommend.
Gut, und ich vermute mal, in so einer tollen Stadt wird man nicht nur 100% in der Vorlesung und in den Bibliotheken verbringen, sondern auch Landleute lieber essen, ja. Wein genießen. Das gehört ja schließlich auch dazu.
Genau, man reist dann viel rum, schaut sich viel an. Ja, auf jeden Fall.
Gut. Dann hattest du irgendwann dein erstes Staatsexamen. Du hast jetzt schon gesagt, nach deinem ersten Staatsexamen hast du dann erstmal promoviert,
ja,
und hast dann so ein bisschen überlegt, naja, gehe ich jetzt irgendwie in die Wissenschaft? Aber wie wir heute wissen, bist du jetzt nicht in der Wissenschaft gelandet. Hast dann dein zweites Staatsexamen gemacht und jetzt hat man irgendwann sein zweites Staatsexamen und jetzt steht einem ja die Welt schon wieder offen. Man kann ja jetzt alles machen. Was waren da deine ersten Schritte, nachdem du quasi, so, zweites Staatsexamen, was mache ich denn jetzt? Gehe ich in eine Kanzlei?
Ja.
Gehe ich in ein Unternehmen?
Und hattest du direkt schon irgendwie auch im Kartellrecht deinen Schwerpunkt? Oder, weil, ich sag mal, im Studium und im Referendariat ist das ja eher untypisches Rechtsgebiet.
Ja, also es hat sich im Studium schon rausgebildet durch die Schwerpunktlegung, musste einen Schwerpunktbereich wählen. Und ich habe mich damals durchaus für internationales Recht interessiert. Mir war aber Völkerrecht, das war mir immer ein bisschen zu schwammig, ja. Und es gab damals in Heidelberg auch eben den Schwerpunktbereich Binnenmarktrecht. Also die Grundfreiheiten waren Verkehrsfreiheit und so weiter. Plus, was mir damals aber gar kein Begriff war und ich auch nicht wusste, dass das Teil dieses Schwerpunktbereichs ist, das Kartellrecht. Mhm. Also im ersten Semester des Schwerpunktbereichs habe ich alles über die Grundfreiheit, also was ist alles, habe ich was zu den Grundfreiheiten gehört und dann im nächsten Semester kam das Kartellrecht dazu. Und es hat mich irgendwie von Anfang an gepackt, weil ich dachte, es ist ja verrückt, dass man materielle Verbotsnormen in den europäischen Verträgen hat. Ja. Also es war ja genau das krasse Gegenteil von dem, was mich am Völkerrecht gestört hat. Dieses nicht, am Ende nicht wirklich durchsetzbare, etwas schwammige, ja, ich weiß, die Völkerrechte reagieren da immer ein bisschen empfindlich drauf, no front, ja. Aber so war zumindest meine, vielleicht auch naive, mein naiver Blick darauf. Und ich habe es eben so empfunden, jetzt habe ich eine Verbotsnorm, eine materielle Verbotsnorm oder zwei sogar, ne, das Kartellverbot und das Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung in den europäischen Verträgen, durchsetzbar durch eine europäische Behörde in allen europäischen Mitgliedstaaten. Ja. Und das fand ich faszinierend. Und dann habe ich mich näher damit auseinandergesetzt. Dann lernt man ja europäisches Kartellrecht und auch deutsches. Also auch diese Doppelstöckigkeit. Und dann habe ich eben auch gemerkt, Kartellrecht, das ist Zivilrecht, ja, das ist Verwaltungsrecht und es ist kleines Strafrecht über die Bußgeldverfahren, ja, in Deutschland ja dann über OWI-Verfahren. Mhm. Und dann dachte ich mir, das macht ja richtig Sinn, diese drei Disziplinen zu lernen, wenn du sie später eben dann auch, also es war kein rein ökonomischer Ansatz von mir, dass ich sage, wenn ich das alles schon lernen muss, würde ich es später auch verwenden. Aber auch diese Vielgestaltigkeit fand ich von Anfang an sehr spannend. Und deswegen war für mich dann auch klar, dass ich in dem Bereich auch promoviere, was ich dann auch getan habe. Ich habe auch am Lehrstuhl dann gearbeitet in dem Bereich. Und ja, und dann war für mich klar, Anwaltstätigkeit fand ich interessant, dass ich dann im Kartellrecht arbeiten möchte. Da hat man ja verschiedene Stationen gemacht, auch bei größeren Einheiten, bei kleineren im Kartellrecht. Und dann war das für mich eigentlich auch klar. Tatsächlich habe ich aber, um das vielleicht noch zu sagen, die einzige Alternative, die mich dann wirklich, als ich an dem Punkt stand zu sagen, jetzt muss ich mich entscheiden für den Berufsstart, die einzige Alternative, die mich auch wirklich, wirklich gereizt hat und die mich auch ein bisschen vom Kartellrecht weggeführt hätte in allgemeinere Gebiete, wäre so als so, wie nennt man die so schön, als Kellerassel bei einem BGH-Anwalt zu arbeiten. Okay. Ich habe eine Stellenausschreibung gesehen dafür, ne? Also wissenschaftliche Mitarbeiter nennt man die ja dann auch. Das sind aber natürlich dann schon ja auch Rechtsanwälte, die meistens ja auch parallel dann noch ihre eigene Praxis haben in Karlsruhe, um am OLG dann auch entsprechend Mandat zu vertreten. Und das fand ich auch eine sehr, sehr spannende Tätigkeit. Und ich habe dort eine Probeakte bekommen, die auch vergütet wurde. Dann habe ich eine Probeakte bekommen, das war dann irgendwie aus dem Versicherungsrecht. Und dann hieß es, ja, Sie haben jetzt hier 3 Wochen Zeit. Machen Sie mal einen Schriftsatz. Ja. Ja. Und fand ich super. Ja, fand ich super. Aber hätte mich einerseits, hat man mir auch offen gesagt, es wäre nicht möglich gewesen, das aufs Kartellrecht zu beschränken. Ja, das hätte ich irgendwie schade gefunden. Ja, selbst heute ist es nicht möglich, dass ein BGH-Anwalt sagt, ich mache 80-90% Kartellfälle. Ja, es gibt sicherlich welche, bei denen sich das konzentriert. Aber ja. Und ja, und ehrlicherweise hätte ich entweder nach Karlsruhe pendeln müssen oder dort leben. Und ich komme ja selbst aus der Kurpfalz. Ich habe auch kein Problem mit Karlsruhe. Ich habe aber 2 Jahre auch in Aachen gelebt. Mhm. Und ich finde auch, ich hoffe, ihr bekommt jetzt keine böse Post dann. Mhm. Ich finde, man merkt, es gibt einen Unterschied im Stadtbild, ob es eine technische Hochschule ist oder eine allgemeine Universität. Ja, auch im Kulturangebot und ja. Okay. Und das hat durchaus auch eine Rolle gespielt und muss sagen, dass ich auch mit dem Standort Frankfurt so von der Lebensqualität auch extrem zufrieden bin. Ja.
Als jemand, der 20 Jahre in Aachen gelebt hat, kann ich da ein bisschen was dazu sagen.
Was eine schöne Stadt ist, muss ich sagen. Ja. Also gerade, also es ist auch immer ein Besuch wert. Und ich finde auch, und spätestens jetzt kriegt ihr wahrscheinlich böse Post, den Aachener Dom viel schöner als den Kölner.
Das würde ich auch unterschreiben, aber das lassen wir jetzt.
Das ist von mir böse Post, weil ich als geborener Kölner kann das so nicht unwidersprochen stehen lassen. Aber ja, alles gut.
Ja. Okay, aber wir haben jetzt hier schon ganz viel über das Thema Kartellrecht gesprochen. Ja. Wir haben jetzt aber logischerweise nicht nur Juristen unter unseren Zuhörern, sondern auch Leute aus anderen Gewerkschaften. Gib uns doch mal so ein, also jeder hat schon mal irgendwie das Kartellamt in Deutschland gehört, das hat verboten, dass Firma A mit Firma B fusioniert. Und dann hat man vielleicht sogar schon mal gehört, dass der Kanzler dagegen Einspruch erhoben hat und die Fusion doch genehmigt hat und so weiter und so fort. Aber was ist denn Kartellrecht jetzt mal ein bisschen weiter runtergebrochen für diejenigen, die nicht juristisch vorgebildet sind?
Ich bin ja erstmal dankbar, dass du nicht die Benzinpreise gewählt hast.
Wir hatten im Vorgespräch darüber geredet.
Stimmt. Stimmt. Ja, nein, vielen Dank. Ja, was ist das Kartellrecht? Das Kartellrecht, also in Deutschland reden wir da über das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, das GWB. wird auch ganz als dessen Vater immer Ludwig Erhard bezeichnet wird. Lässt sich drüber streiten, haben wir aber hier nicht Zeit für. Und gilt als das Grundgesetz der sozialen Marktwirtschaft. Ja, nicht meine Worte, das haben deutlich wichtigere Menschen vor mir mal so behauptet. Und das tragen wir Kartellrechter natürlich ein bisschen wie eine Monstranz auch vor uns her. Ja, was ist das Kartellrecht? Letztendlich musst du dir Folgendes vorstellen. Das, was wir unter freier Marktwirtschaft verstehen, setzt ja voraus, dass man eine Wahlfreiheit hat. Deswegen sage ich auch immer, der Wettbewerb ist das Gegenstück zur Demokratie. Auch die Demokratie lebt davon, dass man eine Wahlfreiheit hat. Ja? Mhm. Heißt nicht, dass es ein Wunschkonzert ist. Es ist nicht, wünsch dir was oder mal dir was, ja, mhm, oder setzt deinen Willen durch. Aber die Grundvoraussetzung ist immer, dass es zu einer Machteinhegung kommt, dadurch, dass die, jetzt im Wirtschaftsbereich würde man sagen, die Marktgegenseite eine Wahl hat, dass sie sagen kann, nee, wenn ihr das so macht, das passt mir nicht, dann suche ich mir jemand anders. Mhm. Ja, das ist das Grundprinzip der Demokratie und auch der Marktwirtschaft. Deswegen bin ich auch immer Verfechter davon. Ich wehre mich immer dagegen, wenn Menschen sagen, der Markt regelt. Das stimmt nicht. Der Wettbewerb regelt. Mhm. Ja? Märkte werden geregelt. Sie regeln gar nichts. Mhm. Das sieht man auch daran. Es gibt Märkte ohne Wettbewerb. Ja? Mhm. Da wird gar nichts mehr geregelt. Da regeln diejenigen, die den Markt erobert haben. Das ist mir ganz wichtig und sehr faszinierend eben, wie der Wettbewerb funktioniert. Und der Wettbewerb ist letztendlich das Schutzobjekt des Kartellrechts. Und er wird geschützt durch im Wesentlichen die drei Säulen, die wir im Kartellrecht haben. Das ist einmal das Verbot wettbewerbsbeschränkender Absprachen, das klassische Kartellverbot. Ja, also konkurrierende Unternehmen dürfen sich nicht über ihre Preise, Mengen und so weiter absprechen. Mhm. Dann gibt es das Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung. Das heißt, wenn einzelne Unternehmen eben sehr marktdominant sind, dann werden ihnen bestimmte Verhaltensweisen untersagt, die anderen Unternehmen, die in einem wettbewerblichen Markt unterwegs sind, erlaubt sind. Mhm. Also da gibt es dann so Sachen, das ist dann immer auch für Mandanten schwer zu verstehen. Das Kartellverbot kann jeder nachvollziehen. Okay, man darf es nicht absprechen, weil wird Wettbewerb vernichtet. Aber beim Missbrauchsverbot kann es auch sein, dass dir verboten wird, dass du einen zu hohen Rabatt gibst. Also dass dein wirtschaftliches Angebot zu gut ist. Ja? Und das ist dann schon meistens schwerer zu verstehen. Mhm. Und dann hast du auf dritter Stufe, das war jetzt dein Beispiel, die Fusionskontrolle. Ja, also die Strukturkontrolle im Vorfeld, die eben verhindern soll, dass eine marktdominante Stellung entsteht oder wenn sie schon vorhanden ist, dass sie verstärkt wird. Das ist so der wesentliche Aspekt. Und ja, dann gibt es so, da möchte ich nur einmal korrigieren, dass man mir nicht nachsagt, ich hätte nicht darauf hingewiesen. Es ist tatsächlich der jeweilige Wirtschaftsminister oder in dem Fall dann jetzt die Wirtschaftsministerin, die diese Ministererlaubnis aussprechen kann, wenn das Bundeskartellamt einen Zusammenschluss untersagt.
Mhm. Auf europäischer Ebene ist das, wenn ich das richtig weiß, die EU-Kommission dann. Also Beispiel jetzt aktuell ist die Fusion zwischen RTL und Sky. Und da war es, glaube ich, die EU-Kommission, die das Ganze genehmigen musste.
Genau, du hast quasi diese drei Instrumente, die ich gerade genannt habe, hast du einmal auf nationaler Ebene und dann nochmal auf EU-Ebene. Auf EU-Ebene ist die zuständige Wettbewerbsbehörde die Europäische Kommission. Dort die Abteilung Competition, Wettbewerb. Und auf deutscher Ebene ist es dann das Bundeskartellamt in Bonn.
Oder wie wir Nicht-Kartellrechner es auch gerne nennen, Papiertiger oder zahnloser Tiger.
Ja, aber ja, das Bundeskartellamt.
Ja. Aber das machen wir jetzt auch nicht auf. Das soll ja keine Kartellrechtsvorlesung werden. Nein, alles gut.
Ja. Okay, also habe ich jetzt so grundsätzlich so verstanden. Okay, kann ich mir jetzt so ein bisschen was drunter vorstellen. Und ich kann jetzt auch das nachvollziehen, dass dir das Kartellrecht so wichtig ist und dass die Kartellrechtler so gewisse Regeln, du hast es selber gesagt, wie so eine Monstranz vor sich hertragen. Mhm. Jetzt aber mal so auf die anwaltliche Tätigkeit runtergebrochen. Ja. Was weiß ich, das Bundeskartellamt hat jetzt irgendwo zwei Unternehmen etwas verboten und eines dieser Unternehmen sagt jetzt, wir brauchen einen Rechtsanwalt, der dafür sorgt, dass wir das doch dürfen. Ja. Die schlagen dann bei dir auf oder was ist so dein täglich Brot?
Quer durch den Garten. Also, Es ist natürlich ein ganz wesentlicher Bereich, ist erstmal die Compliance. Mhm. Ja, wir auch hier ganz unbescheiden, Kartellrecht ist die Mutter der Compliance. Das siehst du schon daran, dass wenn du dir heute die europäische Compliance-Gesetzgebung anschaust, auch die DSGVO, dann schaust du dir mal den Bußgeldparagrafen an, ja, 4-7% des weltweiten Jahresumsatzes, ja. Das kommt alles basiert auf der sehr positiven Erfahrung, die die EU-Kommission mit dem Kartellrecht gemacht hat, solche Bußgeldverfahren einleiten, durchsetzen zu können. Mhm. Und das ist ja auch der Grund, das sage ich auch immer den Mandanten, warum wird das Kartellrecht oder wurde, ne, es ist jetzt mittlerweile in der Compliance ein diverseres Bild geworden. Aber warum ist das Kartellrecht schon so lange so ein wesentlicher Compliance-Bestandteil? Das liegt daran, weil es so teuer ist. Mhm. Ja. Nicht, weil die Unternehmen sagen, Kartellrecht, finde ich ein super Recht, genau das müssen wir schulen. Ja. Das wäre zwar schön, aber so. Das heißt, ein ganz großer Bereich ist Compliance. Mhm. Klassische Schulung, Prüfung, bis hin auch zu solchen Themen wie Mockdown Rates, ja, so dass du einfach mal, das heißt einfach, so einfach ist es ja gar nicht, aber dass du eben auch mal simulierst, wie so eine behördliche Durchsuchung stattfindet. Mhm. Das ist so Bestandteil der Prävention und der Compliance. Dann hast du natürlich klar, dann ganz klassisch berätst du in Verfahren, aber die sind sehr, sehr unterschiedlich. Du kannst ein Bußgeldverfahren haben, also mit einem klar strafrechtlichen Einschlag, mit der Durchsuchung eben auch, dann begleitest du auch schon die Durchsuchung mit den strafprozessualen Regeln, die es auch im OBI-Verfahren dafür gibt. Ja. Mit der Besonderheit, dass für eine Bußgeldentscheidung des Bundeskartellamtes des OLG Düsseldorf zuständig ist. Genauso kannst du aber natürlich auch Verwaltungsverfahren haben. Also wenn du, ja, wenn das Kartellamt sagt, das dürft ihr nicht, Fusionskontrolle wäre auch ein Beispiel, das ist eine klassische Verwaltungsakt. Ist eine Verfügung. So, dann bist du im Verwaltungsverfahren mit den besonderen Regeln, die das GWB vorsieht. Auch hier OLG Düsseldorf zuständig. Also ein Zivilgericht, das quasi für Verwaltungsstreitigkeiten zuständig ist, ja, Spezialzuständigkeit. Aber es ist ein Verwaltungsverfahren mit dem Amtsermittlungsgrundsatz. Ja, also so alles, was du halt im Verwaltungsverfahren mal auch gelernt hast. Und du hast ganz viele auch privatrechtliche Beratungsbereiche, angefangen bei Verträgen. Ja, ein Unternehmen sagt, ja, wir wollen hier eine Exklusivität vereinbaren mit unserem Geschäftspartner. Geht das, ja? Dann bist du auf einmal Bestandteil des Teams, das eben den Commercial-Bereich berät, einen Vertrag erstellt und die fragen dann, wir haben so eine Exklusivitätsklausel, geht das dann? Ja? Und du hast auch viele Zivilrechtsstreitigkeiten. Klassisches Beispiel wäre hier der Kartellschadensersatz, der eine große Rolle spielt seit einigen Jahren. Das ist ein relativ junger Bereich im Kartellrecht, aber mittlerweile ein wichtiger. Aber du hast auch, gerade wenn wir über den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung sprechen, klassischer Anwendungsbereich ist hier Belieferungsstopp. Sagen wir, du hast ein markenstarkes Unternehmen, das seit Jahrzehnten Geschäft betreibt mit einem kleinen Einzelhändler und sagt jetzt, wir beliefern dich nicht mehr. Du kriegst jetzt unsere Marke nicht mehr. Was für den Einzelhändler häufig eine existenzbedrohende Situation ist. Sodass er dann sagt, wir brauchen Unterstützung irgendwie, wir müssen dazu bringen, dass wir weiter beliefert werden. Und ja, das ist ein ganz normaler Zivilrechtsstreit und bisweilen auch im einstweiligen Rechtsschutzverfahren. Ja? Mhm. Also zum Beispiel auch Kontosperrungen bei Amazon. Das wäre ein Klassiker für einen einstweiligen Rechtsschutz auf Grundlage eines kartellrechtlichen Anspruchs. Ja, und so sieht man, also ja, ich kriege jeden Tag kann was anderes kommen. Es kann aus irgendeinem dieser Bereiche kommen. Und ja, das macht das Ganze eben spannend, zumindest wenn man das Kartellrecht in dieser Gesamtbreite macht. Du wirst auch, sage ich mal, in größeren Einheiten auch Kartellrechtler finden, die ihr Lebtag nur Fusionskontrolle machen. Das wird es auch geben. Das wäre mir aber ein bisschen zu langweilig. Also ich will schon da in alle Bereiche reingehen.
Das heißt, du machst die ganze Bandbreite und, wenn ich das richtig verstehe, du berätst zum einen, also außergerichtlich, stehst aber auch vor Gericht.
Ja, okay. Ja, genau.
Okay, bei dir ist also nicht so, dass die Robe irgendwo verstaubt, sondern du hast sie immer griffbereit und...
Nein, ich habe auch tatsächlich in den letzten Jahren natürlich dann nicht vor dem BGH, weil das sind jetzt, also das waren jetzt Zivilrechtsstreitigkeiten, da können wir ja nicht einfach auftreten, aber zusammen dann mit einem BGH-Anwalt zwei Grundsatzentscheidungen, die es auch in BGHZ geschafft haben, erstritten. Mhm. Und also das ist, auf jeden Fall habe ich die Robe auch mal, nicht so häufig sicherlich wie viele Kollegen, aber dann, ich sag mal, nie unter Landgericht, ne? Und schnell eben dann auch OLG und BGH oder EuGH. Ja.
Und ist diese gerichtliche Tätigkeit dann für dich eher ein notwendiges Übel oder machst du das gerne?
Ich mach's gerne. Mhm. Was ein bisschen frustrierend dann ist natürlich, wie langatmig die sind. Ne? Man hat gerade den Schriftsatz seines Lebens rausgehauen über BEA, ja. Und dann muss man Monate bis Jahre warten, bis man das Feedback bekommt. Mhm. Und teilweise weiß man selbst nicht mehr, was man geschrieben hat. Das ist ein bisschen frustrierend, aber ansonsten finde ich es schon spannend. Wobei man muss da ein bisschen aufpassen, ne? Weil da bist du halt voll im Ergebnissport. Ne? Mhm. Da wird es immer heißen, den Fall hast du gewonnen, gute Arbeit, den Fall hast du verloren, war wohl nix. Ja? Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht, da muss man, es gibt auch so Klassiker, es gibt so Gerichte, da verliere ich immer in der ersten Instanz und bisher und gewinne immer dann beim OLG. Und dann,
würde ich persönlich nehmen.
Ja, aber genau, und davor muss man aber, glaube ich, das muss man lernen, dass man es nicht persönlich nimmt, sondern dass man es sportlich sieht und dass man auch, und was ich auch nicht mache, was ich für mich in Anspruch nehme, ich gehe auch nicht zum Mandanten und sage, ne, der Richter ist halt ein Idiot. Ja, und ich weiß, dass es Kollegen gibt, die das dann gerne machen. Sondern ich versuche das eben einzuordnen, ja, und versuche zu sagen, er hat es so entschieden, ich glaube, die besseren Argumente hat er nicht, aber ja, man muss auch die Richterperspektive sehen, man muss auch sehen, die meisten auch am Landgericht, Richter machen nicht 100% Kartellrecht. Das ist ja auch ein bisschen das Absurde, wir sitzen ja dann da, die Anwälte sind meistens hochspezialisierte Kartellrechtsanwälte und gerade beim OLG ist es dann schon teilweise anders, hängt auch ein bisschen jetzt ab, vor welchem OLG man sitzt, ne, aber viele der Richter sind natürlich so, die machen auch Kartellrecht. Der eine und die eine besser, die andere vielleicht nicht so gut. Mhm. Ja, das muss man sportlich nehmen und akzeptieren, dass es Ergebnissport ist. Ja, ich wurde auch schon für Urteile gelobt, wo ich sage, ich habe eigentlich nicht viel gemacht. Also die haben sich da halt was ausgedacht.
Ja, aber gut. Muss auch mal Glück haben.
Das konnte man nicht verlieren.
Ja, genau. Ja.
Okay, gut. Aber dann möchte ich jetzt mal ein bisschen den Bogen zu unserem Hauptthema, zum Datenschutz spannen, auch wenn's, ich habe das deswegen so ein bisschen vorhin in der Einleitung flapsig anmoderiert, weil jeder, der euren Podcast schon mal gehört hat, weiß, dass du dich mit deinem Kollegen Thorsten Walter da immer so ein bisschen zoffst und da so
im
ein bisschen,
positivsten Sinne.
So ein bisschen rumbattelst, was ist jetzt besser, Kartellrecht oder DSGVO? Und du hast ja eben gesagt, Kartellrecht hat dir deswegen auch so gut gefallen, weil das quasi aus allen drei juristischen Hauptdisziplinen so ein bisschen was hat und man alles machen kann dabei. Da müsste dir der Datenschutz inzwischen in der Ausprägung der DSGVO doch auch super gefallen. Ist ja im Grunde auch von allem was dabei.
Das ist mir jetzt aber eine schöne Falle.
Aufgezeichnet.
Ja, das ist mir jetzt aber eine schöne Falle gestellt. Ne? Ja, also zunächst mal, du hast, glaube ich, ganz richtig erkannt, dass Thorsten und ich natürlich auch viel Spaß haben und finden uns gegenseitig ein bisschen aufzuziehen. Das ist auch gar nicht gespielt. Das ist quasi nur zufällig hängt dann halt mal einmal alle zwei Wochen eine Stunde ein Mikro da zwischen uns. Aber das läuft sonst auch nicht anders. Also das ist sehr authentisch. Ja, da muss man auch nichts vorher einüben und so weiter. Und ja, ich habe zum Beispiel auch im Datenschutzberater, wurde ich auch angefragt, habe ich ja mal ein Editorial geschrieben dazu, was der Datenschutz vom Kartellrecht lernen kann. Also ich verschließe mich dem ja gar nicht, im Gegenteil. Ich glaube, das finde ich dann auch ganz spannend, falls wir dazu auch noch kommen. Viele, ist ja schon so, ich mache mich jetzt ja gerade auch ein bisschen in diesem Digital-Segment breit, was an mich ein Stück weit herangetragen wurde, aber ich auch sehr positives Feedback bekomme. Da gibt es viele Kollegen, die sagen, na, bist du eigentlich Kartellrechtler, was machst du jetzt auf einmal mit IT-Sicherheit und so. Wo ich dann aber auch merke, dass es auch viele Kollegen gibt, die von mir aus schon sehr, sehr lange IT-Recht machen, die aber immer dann, wenn es um europäisches Recht geht, ins Straucheln geraten. Wo ich dann als von Hause aus Binnenmarkt- und Kartellrechtler sagen muss, Nee, also das ist, hat der EuGH 1974 schon mal zum Kartellrecht so entschieden und es gibt halt gar keinen Grund, warum er jetzt zum Datenschutz anders entscheiden sollte. Und meistens würde ich jetzt auch für mich Anspruch nehmen, wenn die EuGH-Entscheidungen letzten Jahre zur DSGVO dann gekommen sind, würde ich sagen, hatte ich auch recht. Also, weil es ja auch einfach ist, warum sollte der EuGH das? Ne? Du hast ja zu Recht diesen Zusammenhang hergestellt zwischen dem Kartellrecht und der DSGVO. Ja, und deswegen muss ich ein Stück weit recht geben. Ich finde den Datenschutz sehr interessant und letztendlich würden wir ja auch nicht so viele datenschutzrechtliche Themen behandeln, wenn ich wirklich da ein innerliches Widerstreben hätte. Ja? Mhm. Es ist ein interessantes Gebiet. Ich glaube, dass vieles aufs falsche Gleis gesetzt wurde. Mhm. Und das ist natürlich ein massives Imageproblem hat. Mhm. Und meines Erachtens auch in der Durchsetzung falsche Prioritäten bisweilen gesetzt wurden. Wir hatten auch mal, das ist ein Thema, das ich gerade gestern der ist heute rausgekommen, einen Podcast aufgenommen zu einer Entscheidung der AEPD, der spanischen, wir bezeichnen uns ja auch als AEPD-Ultras, weil wir großer Fan der Entscheidung sind. Da habe ich den Eindruck, vielleicht tue ich da aber auch den Datenschutzbehörden in Deutschland bisweilen Unrecht. Es ist ja auch schwierig, 16 oder 17 verschiedene Übereinkommen zu scheren. Ja. 18.
Und mit den ganzen Kirchen und so weiter. Wir haben, glaube ich, über 40 insgesamt. Ja. Aber
manchmal habe ich den Eindruck, da werden sich die falschen Fälle ausgesucht und man hilft natürlich auch ein bisschen dabei, dass man das Gefühl hat, am Ende des Tages triezt der Datenschutz den Bürger. Mhm. Und schützt ihn nicht, ja. Mhm. So, und das finde ich halt schade, wenn ein solches Gesetz, ein solches Recht, die an und für sich positive Botschaft und Folge, die es in sich trägt, nicht in seine Marketingkampagne reinbekommt. Mhm. Da sehe ich einfach große Versäumnisse. Und ich habe das selbst ja auch erlebt. Ich meine, wenn ich an Covid zurückdenke, als Vater noch relativ junger Kinder, die damals auch im Schulalter waren und es dann hieß, die Schule würde ja gerne ein Angebot machen, aber Teams darf man auf gar keinen Fall nutzen. Also kommen wir alle ins Gefängnis. Und muss man auch sagen, die Datenschutzbehörden haben damals nicht geholfen. Mhm. Ja, also
nicht alle. Ja,
ja, genau. Mhm. Aber da fängt es halt wieder an. Welcher Lehrer setzt sich mit 40 verschiedenen Datenschutzbehörden auseinander? Mhm. Ja? Und das ist halt ein Thema. Und ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Aber da muss der Datenschutz, glaube ich, noch ein bisschen was leisten, dass er beim Bürger nicht so ankommt als Hemmschuh und Nervfaktor. Ja.
Jetzt muss ich noch eine total investigative Frage stellen. Hast du jetzt das Gefühl, jetzt haben sie mich dann doch gekriegt zum Datenschutz über den Compliance-Umweg? Oder hast du das Gefühl, jetzt bin ich richtig angekommen? Ich wusste von vornherein, dass ich mit meinem Wettbewerbskartellrecht oder Kartellrecht in diese Compliance-Ecke komme und es war nur logisch, dass ich irgendwann auch zum Datenschutz komme.
Ich schaue mir das gerne vom Beckenrand an.
So als Bademeister als potenzieller Mitschwimmer?
ich halte mir die Rolle da noch offen. Ja. Okay. Also, situativ.
Situation Awareness.
Aber man muss ja auch sehen, also wir haben ja jetzt hier bei Schulte, was wir früher nicht hatten. Wir haben jetzt ja diesen Bereich Data Digital Governance aufgebaut, ne? Thorsten Walter und ich. Und der Thorsten er ist ja von Hause aus auch Arbeitsrechtler, ne? Also hat ja auch mal, sag ich mal, was anderes gelernt und betreibt es ja auch noch. Auch das möchte ich betonen. Ich bin sicherlich immer noch zu 80% mit Kartellrecht beschäftigt.
Mhm. Okay.
Ja, das. Und wir teilen uns die IT-Themen einerseits auf, ne? Und ich habe da einen klaren Schwerpunkt, einerseits im IT-Sicherheitsthema, also vor allem NIS2. Ja, das finde ich sehr spannend. Und dann vor allem habe ich einen Schwerpunkt bei allen Themen, die sowieso nahe am Kartellrecht liegen. Mhm. Weil das darf man, so bin ich ja überhaupt zu diesen Digitalisierungsthemen gekommen. Ich habe ja auch mit dem Sebastian Luven, den ihr ja auch mal interviewt habt, wir haben ja zusammen mal, was wahrscheinlich mittlerweile hoffnungslos veraltet ist, aber dieses Handbuch Plattform Governance und Recht herausgebracht, weil ich in der kartellrechtlichen Beratung auch berate natürlich alle Unternehmen aus allen Bereichen, da ist das Kartellrecht ja agnostisch, aber ich habe auch gerade in der Vermarktung zwei Schwerpunkte, das ist einerseits der Lebensmittelbereich, andererseits dann aber auch die Digitalmärkte. Mhm. Ja. Okay. Und ich war ja auch beispielsweise für den Digital Markets Act als Sachverständiger im Deutschen Bundestag. Ja. Also es gibt ja, und beim Digital Markets Act würde ich ja immer in Anspruch nehmen, das ist so ein bisschen die vierte Säule des Kartellrechts oder das ist so der letzte Versuch des Kartellrechts noch in dem Digitalbereich tätig zu sein, bevor es abdriftet in eine Regulierung, ja, also in eine Vollregulierung. Und wir haben vor kurzem auch einen Podcast aufgenommen, da habe ich Thorsten mal beschrieben, warum meines Erachtens, und ich meine es auch belegt, begründet zu haben, warum das Kartellrecht auch das digitale Teilhaberecht ist. Mhm. Ja, was wir im GWB auch mittlerweile haben an Ansprüchen, Datenzugangsansprüche, ja, aus dem Kartellrecht. Wenn du diese ganzen Themen hast wie Sperrungen, ja, wenn dein Account gesperrt wird, ja, dadurch, dass die meisten Unternehmen gerade in Plattformmärkten ja Marktbeherrscher sind, hast du eben immer auch diese kartellrechtlichen Ansprüche in petto. Du hast den Digital Markets Act und du hast in Deutschland den 19a GWB für diese Plattform-Giganten. Ja, also das Thema Digitalisierung ist einfach sehr nah am Kartellrecht und vice versa. Ja, das, okay. Weil es so eine natürliche Vermachtung gibt. Mhm. Und so bin ich hingekommen. Aber den Datenschutz würde ich immer bei Thorsten lassen, weil er ist natürlich als Arbeitsrechtler über den beschäftigten Datenschutz immer tiefer in dieses Datenschutzthema gekommen. Ja. So, und mittlerweile haben wir unser Team ja auch dann verstärkt mit dem Tilman Dittrich, der ja dann, sage ich mal, originär auch IT-Rechtler ist. Mhm. Ja. Und so vom Feedback, das wir bekommen, wenn wir in dem Bereich beraten und wenn wir sehen, wen wir da so beraten, ja, habe ich dann auch kein schlechtes Gewissen, in dem Bereich zu beraten. Und auch da muss ich sagen, sehe ich gerade auch im Cybersicherheitsrecht zur NIS 2, habe ich Auslegungen von vermeintlichen IT-Rechtlern gehört, wo ich sage, das hat leider mit Unionsrecht nichts zu tun, ja, ohne jetzt in Details zu gehen. Aber also so einfach ist es dann, glaube ich, auch nicht zu sagen, hey, hier der Kartellrechtler, wie soll der zu IT-Sicherheitsrecht beraten? Mhm. Das ist auch nicht, wie es die Mandanten annehmen und wie es empfunden wird. Ja. Mhm. Also lebenslanges Lernen, glaube ich, auch als Anwalt und die Möglichkeit, sage ich mal, wenn man einen guten Überblick über seinen Kernbereich gefunden hat, dass man auch mal schaut, was es rechts und links gibt, glaube ich, ist nicht verboten. Und muss auch nicht bedeuten, dass man als vielleicht Quereinsteiger, ja, da nicht auch, ja, einen guten Beratungsansatz findet.
Absolut, klar. Gut. Deine technische Expertise, weil du sagtest, IT-Sicherheitsrecht ist jetzt so dein Heimathafen. Bist du denn so ein, was ich als Technik-Nerd bezeichnen würde, bist du technisch sehr interessiert, sehr versiert oder sagst du, ja, das habe ich mir so ein bisschen mit angelesen, dann geht halt nicht anders bei diesen Digitalthemen.
Kommt ein bisschen darauf an, was du mit technisch
also,
meinst.
Hast du schon
ich habe mich schon immer
Rechner
für Programmieren,
ja,
Programmieren hat mich schon interessiert.
Rechner zusammengebaut früher oder mal ein Netzwerk aufgesetzt
oder
sowas.
Okay. Das weniger. Also die, ich sag mal, so, ja gut, ich gehöre ja einer Alterskohorte an, zu der die LAN-Party am Wochenende dazugehört und da hat man natürlich mal Grafikkarten hin und her gewechselt und so weiter. Ja, aber das schon, aber das ist ja jetzt auch sicherlich...
Ja, immerhin. Ist, also, immerhin.
Ist ja, also
für diejenigen, die es können, die sagen, das ist ja kein Rocket Science, aber andere Leute denken wie Schraubendreher. Im Moment mal, ich weiß noch nicht mal, wie die Kiste aufgeht. Also früher, ne, ich weiß nicht mal, wie die Kiste aufgeht und ich weiß gar nicht, wo ich da anfassen darf und so weiter und so fort. Aber ich glaube, so dieses Urwissen, wie funktioniert eigentlich so ein Computer? Ja, da gibt es ja so eine CPU, da gibt es ja so einen Speicher und da gibt es dann nochmal so einen Langzeitspeicher, dass man das irgendwie mal mitgenommen hat und auch mal wirklich angefasst hat, das ist nicht verkehrt, um es mal so zu formulieren.
Ja, ich traue mir auch zu, also was ich auch schon gemacht habe, ist so, keine Ahnung, diese Apple-Geräte, die dann doch auch mal kaputt gehen, dass man die selbst, dass man da was austauscht und so.
Okay.
Ja. Mit Anleitung, mit den Informationen, die heutzutage natürlich auch das Internet zur Verfügung stellt, das schon. Aber ich würde sagen, dass das Interesse eher dann auch programmierseitig schon früh vorhanden war. Auch da angefangen in der Schule, Wahlpflichtfach, Informatik. Ja. Und ich sag mal so, das ist genug Halbwissen, um zumindest eine gemeinsame Sprache mit den IT-Lern zu finden. Ja. Und das ist gerade in der Compliance immer die Grundvoraussetzung. Mhm. Compliance ist Kommunikation. Und gerade in dem IT-Bereich sehe ich häufig, dass es, ich glaube, weil IT gerade kein Laberfach ist und wir aber in den Geschäftsleitungen ganz häufig doch Leute haben, die eher auch ein bisschen was Labermäßiges, ja nicht nur, ich meine Diplom-Ingenieur, ja. Aber ich habe häufig den Eindruck, ne, wenn du jetzt einen Geschäftsführer hast, wenn du dem was über Jura erzählst, wenn du was über HR erzählst, wenn du was über Finanzen erzählst und so, und dann ist der natürlich nicht der Experte unbedingt darin, aber sagt, ah ja, okay, verstehe ich, mhm, dann lass es uns so und so machen. Mhm. Wenn man ehrlich ist, in der IT ist es häufig so, wenn die Kiste läuft, läuft die IT, wenn die Kiste nicht läuft, ist die IT schlecht, ja, und, mhm, und darauf beschränkt es sich, und das funktioniert natürlich in Zeiten von NIS 2 nicht mehr. Und das ist auch meine Erfahrung, die ich gerade mache. Ich habe jetzt zuletzt viele Geschäftsleitungsschulungen gemacht, diese Pflichtschulung, mhm, nach BSIG, NIS 2. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Und der schönste Moment ist eigentlich immer, wenn ich den Eindruck habe, wenn die IT auch vertreten ist bei diesen Schulungen, was ich für sehr sinnvoll halte, auch wenn, ja, sie nicht Teil der Geschäftsleitung ist. Aber wenn ich so einen Eindruck habe, die sprechen auf einmal miteinander und die selbst auch sagen, es war richtig gut, mal darüber zu sprechen, ja. Und das ist eigentlich der schönste Moment, ja, wenn man da die Menschen dann auch zusammenbringt im Unternehmen.
Das ist fast das perfekte Schlusswort. Wenn du magst, darfst du aber gleich noch das letzte Schlusswort sprechen. Ich glaube, unsere Standardfragen sparen wir uns diesmal so ein bisschen, Michael, ne? Das passt hier nicht so gut hin, aber wir danken dir auf jeden Fall erstmal ganz, ganz doll für deine Zeit, dass du mich auf jeden Fall viel schlauer darüber gemacht hast, was das Kartellrecht denn so ist. Ich vermute mal die Zuhörer da draußen auch oder Zuhörerinnen da draußen auch. Vielen Dank dafür. Ja, alle da draußen, wir bitten euch, gebt uns Daumen nach oben, gebt uns Sternchen, sendet uns Kommentare, gebt uns, wenn man so will, ein bisschen digitale Liebe dafür, dass wir das hier alles in unserer Freizeit machen. Da freuen wir uns sehr darüber. Solltet ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben, frage ich laut und deutlich, warum? Und dann bedanken wir uns bei dir, Kim, für dieses nette Interview. Wir bedanken uns bei den Zuhörern. Und fragen dann dich noch, magst du noch ein kurzes Schlusswort sprechen?
Ja, ich dachte, das ist immer nur bei den Angeklagten so, dass sie ein Schlusswort haben, aber ich möchte eigentlich daran anschließen und euch danken auch für dieses Programm, das ihr da immer wieder auf die Beine stellt, und auf jeden Fall hier einen Abo-Befehl auch aussprechen und macht weiter so. Und ja, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir hier ein bisschen auch zuzuhören, mir Fragen zu stellen. Hat Spaß gemacht und bleibt bitte dran.
Uns, okay, ebenfalls. Machen wir.
Danke dir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.